Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Ich habe heute zwei Sendungen zu den Themen Forst und Jagd produziert. Heute handelt es sich in der ersten Sendung um das Thema Forstwirtschaft. Kommende Woche geht es dann weiter mit der Jagd. Also, ihr merkt, beide Sendungen drehen sich um das Thema Wald. Mein Name ist Sophia Schöner. Der Klimawandel macht sich auch bei uns in Deutschland seit 2018 viel bemerkbarer. Die Winter werden wärmer, die Sommer werden heißer und vor allem auch trockener. Aber auch viel feuchter. Wir können uns ja in Swimmingpool und Co. eine Abkühlung verschaffen. Aber wie kommt die Natur eigentlich mit den veränderten Temperaturen zurecht? Da unser Wald Kohlendioxid speichert und Sauerstoff freisetzt, spielt er eine wichtige Rolle im Klimawandel. Aber auch er ist direkt von den Auswirkungen betroffen. Doch wie muss er sich eigentlich verändern, um mit den neuen Wetterbedingungen zurechtzukommen? Und welchen Gefahren steht er gegenüber? Ich habe mich mit Martin Schneider getroffen. Er ist von Beruf Förster und arbeitet beim Amt für Waldwirtschaft in Offenburg als Trainee. Zunächst habe ich ihn nach seiner beruflichen Laufbahn und seinen Tätigkeiten gefragt.
Also ich habe 2010 bis 2013 habe ich Forstwirt gemacht. Und der Forstwirtberuf, sage ich mal, ist ja eher so das klassische Ausführer von der Waldpflege. Also einfach gehalten, ja. Holzernte zum Beispiel, Jungbestandspflege. Und wenn man es dann weitermacht, wie in meinem Fall als Förster, dann kümmert man sich mehr so um die waldbaulichen Konzepte. Wie setze ich es um? Welche Bäume markiere ich zum Name? Wie ich pflege, wie ich vorbereite die Pflege und die Durchführung sind dann eher so die Forstwirte. Heißt aber nicht, dass die auch nicht waldbaulich Bescheid wissen. Also die sind ja schon auch geschult, ja.
Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass du überwiegend am Schreibtisch sitzt, oder?
Nee, relativ wenig eigentlich. Also klar, mehr wie als Forstwirt. Als Forstwirt ist ja die Haupttätigkeit die Holzernte, sage ich mal. Das ist schon verstärkt arbeite draußen. Also zu, ja, ich sage jetzt mal 90% mindestens. Und wenn du jetzt als Förster arbeiten kannst, gibt es halt auch mehr Bereiche. Zum Beispiel Holzverkauf, Waldpädagogik, Förderung. In dem Fall wären die Bereiche dann ja fast ausschließlich Bürojobs. Und so die urtümliche Tätigkeit von früher her, die ist dann eher darauf ausgelegt, sich um ein Waldrevier zu kümmern, das man zugewiesen kriegt. Ja, in dem Fall bin ich hier in der Region halt unterwegs. Ja.
Wie groß ist dein Revier?
Ein Revier habe ich noch kein festes oder ist noch nicht fix, weil ich noch als Trainee beim Amt für Waldwirtschaft arbeite. Und die Trainee-Zeit, die streckt sich auf 2 Jahre und da ist es halt dann so, dass man erstmal in verschiedene Reviere Einblick kriegt und dann letztendlich kriegt man dann danach eins zugewiesen. Ja, also man hat dann schon so gewisse Radius, wo man sich bewegt.
Und du hast studiert in Rottenburg?
Genau, Rottenburg am Neckar. So heißt ja immer einer von den praxisorientierten Hochschulen in Deutschland. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ich war nicht an anderen Hochschulen.
Aber ja. Ihr hattet viel Praxiseinblick?
Ja, oder? Schon viel, ja. Also, der Försterjob, sage ich mal, ist jetzt auch nicht nur unbedingt mit Zahlen jonglieren zu können, zum Beispiel Entnahmemenge oder so oder Anzahl Z-Bäume, sondern einfach auch das irgendwie auf die Fläche zu bringen. Weißt? Kann ich das dort umsetzen in den Mischwald? Was für Mischungen habe ich? Was für Zielkonzeptionen habe ich? Zum Beispiel will ich den Wert vom Wald extrem steigern, will ich da auch viel Geld reinhängen? Oder sagt man, ja gut, ich möchte nicht viel Geld investieren, mir ist der Wert auch nicht so wichtig, dafür möchte ich ein stabiler, relativ vital haben, klimastabil, sag ich mal.
Was waren so Inhalte in deinem Studium?
Puh, das ist auch schon 2-3 Jahre her, um es mal so kurz zu fassen. Ganz großes Thema natürlich Waldbau, also die verschiedenen Waldbaustrategien, die Waldentwicklungstypen kennen, also wo ordne ich welchen Wald in Entwicklungstyp ein, wie ich dann den behandeln kann. Da gibt es ja für alles mittlerweile Konzepte. Also zumindest grobe Richtungsweisen, an die man sich halten könnte. Waldbau war ein großes Thema, klar. Forsttechnik kam noch dazu, weil wenn man Baustelle vorbereitet oder auch die Waldpflege, da muss man ja auch wissen, mit was, mit welcher Maschine, wo setze ich wie viele Leute ein. Was immer mehr Gewichtung kriegt, das war jetzt auch die letzten Jahre so, Naturschutz und Landschaftspflege. war früher eher, glaube ich, ein bisschen kleinerer Part. Heute merkt man schon, dass auch im Interesse der Öffentlichkeit da auch schon ein bisschen Wandel stattfindet und auch Waldpädagogik. Vor allem, denke ich mal, an Zeiten von jetzt von Corona ist der Erholungsfaktor im Wald schon da und dann nimmt es auch zu.
Ist Waldpädagogik dann Freizeit in der Natur verbringen?
Ja, genau. Also es ist halt einfach auch für Leute da oder für Kinder bis zum mittleren Alter, die jetzt bisher wenig Verständnis für den Wald gehabt haben. Wildtiere zum Beispiel ist da ein großer Part. Ja, das hat schon zugenommen. Das kann ich auch irgendwo bestätigen. So an den Stellen, die mittlerweile hier am Landratsamt, am Forstamt dafür eingerichtet werden. Ja, finde ich auch gut so. Muss ich ja nicht immer alles auf die Nutzung beschränken. Das wäre wohl ein sehr eingeschränkter Blick, wenn man nur die Nutzfunktion im Vordergrund sieht.
Soweit Förster Martin Schneider. Was er in seinem Beruf in der Hauptsache macht, erfahrt ihr nach einer kurzen musikalischen Pause. Burn It Down von Linkin Park und Red Hot Chili Peppers mit Other Side.
I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Oh, once you know you can never go back, I gotta take it on the other side.
Hallo zurück hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zum Thema Wald und Forst. Martin Schneider ist leidenschaftlicher Förster. Er sagt, dass Wald nicht gleich Wald ist. Bei seinen Aufgaben als Förster muss er immer darauf achten, welchen Wald er gerade betreut und je nachdem seine Aufgaben daran anpassen.
Es macht normal einen deutlichen Unterschied, ob man den Privatwald betreut oder einfach einen Kommunalwald oder Staatswald. Und ich bin sehr viel schon im Privatwald unterwegs gewesen. Und da muss ich ja auch irgendwo die Interesse der Waldbesitzer vertreten oder auch das Versuch umzusetzen, sage ich mal. Ich kann nicht einen Waldbesitzer irgendwas aufzwingen. Ich sage jetzt mal, irgendwo eine Habitatfläche zu schaffen, wenn er das nicht möchte. Oder jetzt die Laubholzanteile fördern, die in der Regel eher weniger gut bezahlt sind wie das Bauholz im Baugewerbe. Da kann ich ja ihn nicht dazu zu zwingen, ich sage jetzt mal, auch verstärkt immer mehr Laubholz zu gehen, obwohl er das partout nicht möchte. Weißt? Und da versuche ich immer aber trotzdem, sage ich mal, irgendwo den Mittelweg zu finden. Also zum Waldbesitzer zu gehen und sage, ja gut, das hast du vor, die Option kann ich dir bieten und das kommt dabei raus. Oder kann dabei rauskommen, wenn man es richtig anstellt. Ja.
Ja, das heißt dann, wenn ich jetzt als Privatperson Wald habe, komme ich zu dir und sage, genau. Hey Martin,
ja, hilf oder ich, mir. Ja, oder ich komme zu dir. Ich bin jetzt zum Beispiel eher so der Typ, der auch gerne auf die Waldbesitzer zukommt. Wenn ich jetzt irgendwo einen Waldbestand sehe und heute ist ja eh schon alles digital, dann weiß ich ja, wo sind die Flurstücke, wem gehört der Wald, die Adresse, die ganze Kontaktdaten. Und wenn man jetzt auch schon 5-6 Jahre oder so in dem Revier arbeitet, dann kennt man auch so die Struktur und die Fläche von den Leuten, also so grob. Und da ist dann schon so, dass ich jetzt eher auch einer bin, der dann sagt, gut, da gehört mal notwendig was gemacht. Ich rufe den mal an, mache mal einen Termin und berate den dann einfach. Ja. Es gibt natürlich auch Waldbesitzer, die sind eher, ich sage jetzt mal, ökologisch eingestellt. Die wollen den Wald sich selbst überlassen, das gibt's auch. Ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man irgendwo im Privatwald arbeitet und da haben die Nachbarn auch Wald, da kann ich aus Waldschutzgründen nicht einfach sagen, dass ich in meinem Wald die Dürrebäume stehen lasse, weil dann der Bäukäfer sich zum Beispiel ausbreitet. Heißt aber im Gegensatz wiederum auch nicht, dass man nicht ökologisch arbeiten kann. Also zum Beispiel brauche ich nicht unbedingt die Laubholzanteile, wenn sie eh schon gering sind, nicht noch weiter reduzieren. Kann ich auch mal sagen, gut, die schöne Buche oder auch die nicht schöne Buche lasse ich stehen. Vielleicht auch, kann auch Astig sein, vom Holzwert geringer. Und dann gehe ich einfach hin und sage, hey, du förderst damit den Bodenumsatz, sage ich mal, die Struktur in deinem Wald. Der Boden kann mehr Feuchtigkeit halten, wenn Laubholzanteile drin sind. Das heißt, es verdunstet mehr. Da kann man sich jetzt auch auf die Nutzung beschränken oder auch sage, ich gucke, dass ich den Wald neben der Nutzung auch noch klimastabil umbauen kann, ja.
Das wird ja im Moment auch ziemlich...
ja, schon sehr aktuell. Also sehr, sehr aktuell.
Also die letzten paar Jahre war ja ziemlich schlecht für den
Wald,
oder?
Ja, also die Krise hat eigentlich, also was ich jetzt persönlich noch weiß, so im Juli, August 2018 hat es eigentlich angefangen. Mit der ersten Borkenkäfer-Kalamität. Also von Kalamität spricht man dann, wenn man eine Massenvermehrung hat. Und... ja, dann ist dann einfach so, der Käfer hat sich ausgebreitet infolge von dem sehr trockenen Frühjahr. Hier im Schwarzwald, wenn man sich umschaut, wir leben hier eigentlich noch im Paradies.
Fichte ist am meisten
betroffen. Ja, Fichte ist halt am meisten betroffen. Und ja, das macht es dann schwierig. Das ist eigentlich, das zieht ja, eine richtige Ratteschwanz nach sich, sag ich mal. Also es hat man irgendwo einen Bestand zum Beispiel, da hat man selten gepflegt. Die Krone sind sehr, sehr schwach. Der Stamm ist in die Höhe gewachsen. Folglich ist er nicht so stabil wie einer, wo schön breit ist mit einer breiten Krone. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn man jetzt irgendwie im Siegerland oben Fichte-Monokultur hat, also Fichte-Reinbestand, dann ist die Stabilität nicht so, wie sie sein soll, also das Höhe-Durchmesser-Verhältnis. Und dann muss man noch Löcher reinschlagen, weil der Borkenkäfer wütet. Dann ist ja die zwangsläufig die Folge, dass auch der Sturm auch noch kommt und wirft noch ein paar Bäume hin. Dann liegen die wieder, dann kommt wieder der Käfer, wenn man sie nicht rechtzeitig aufarbeitet. Und so zieht es halt nach sich, ja.
Ist das bei uns hier unten auch so ein großes Problem?
Ja, also nicht, es geht noch, sage ich mal. Es gibt Fläche, ja, im Einzelfall, aber die sind in der Größenordnung für uns eigentlich waldbaulich nicht so relevant, dass man sagen würde, man hätte eine Katastrophe.
Meinst du, es kommt noch?
Schwierig einzuschätzen. Ich glaube, bei uns geht's noch. Bei uns ist es eher so schleppend. Also bei uns ist weniger die Fichte das Problem, sondern die Tanne. Und die Tanne ist so der typische Schwarzwaldbaum. Also ich glaube, in ganz Deutschland weiß ja jeder, die Tanne wächst im Schwarzwald. Und die hat einfach das Problem, wenn man sich die verschiedenen Wurzelformen anschaut, dass die Tanne mit der Pfahlwurzel einfach viel, viel tiefer in den Boden reinwurzelt. Und man hat jetzt das Problem gehabt, das konnte ich aber auch echt schon bestätigen, durch Wegebaumaßnahmen im Revier, die ich betreut habe, wo der Bagger durchaus auch mal 3 Meter runtergraben muss oder 4, dass halt in der Tiefe noch kein Wasser angekommen ist seit 2 Jahren. Und ja, das macht es dann schwierig, wenn der Feinwurzelanteil von den Tanne in 2-3 Meter Tiefe schon abgestorben ist, dann werden halt viele das nicht schaffen. Und das hat man jetzt schon gesehen, es war ja 2018, war das trockene Jahr. Dann hat sich der Boden immer mehr vertrocknet nach unten. Dann 2019 sind dann Tausende von Kubikmeter Holz hier angefallen. Nur Tanne, fast nur Tanne eigentlich, zu 90%. Und ja, und das zieht sich jetzt dann so, also der erste Schwung war dann 2019. Und jetzt so jedes Jahr kommen immer wieder Menge halt, die außerplanmäßig dann wegmachen muss, ja. Und es sind halt die alten Bäume, die tief wurzeln, was an sich aber ziemlich schade, oder ja, ich schade finde, weil einfach, da hat man Bäume stehen, 150 Jahre alt, zum Teil 200 Jahre, und man kann sie dann einfach fällen für einen Spottpreis. Das ist schon schade, aber was will man da machen?
Und was ist so deine Haupttätigkeit?
Meine Haupttätigkeit, ja, gut bedingt durch den Sturm letztes Frühjahr und sehr viel noch Schadholz war es mehr. Also die Zeit, die ich jetzt am Landratsamt bin, oder ja, seit ich jetzt hier bin eigentlich am Landratsamt, war sehr viel auch einfach die Schadholzbekämpfung.
Durch den Borkenkäfer?
Ja, durch den Käfer, ja. Also bei der Tanne ist oftmals der krummzähnige Tanneborkenkäfer und bei der Fichte der Buchdrucker. Und man hat das Problem bei der Tanne, ist zum einen Käfer, zum anderen auch einfach so Dürreprobleme, Trockenprobleme. Und da ist man schon bemüht darum, dass man sich erstmal um das Kalamitätsholz, also darum kümmert, dass man die Waldschutzaspekte erstmal ein bisschen in den Griff kriegt. Und dann danach kann man auch Frischholz machen. Aber das Problem war halt auch so, dass die letzten 1,5 Jahre die Preise einfach nicht sehr berauschend waren. Und ich kann schlecht zum Waldbesitzer sage, ich lasse im Auftrag dein Holz aufarbeiten, wenn du es nicht möchtest, aber es bleibt nicht mehr viel hängen. Dann sagt er auch, ja, dann lasse ich die Bäume lieber stehen, bevor ich sie für einen Spottpreis verkaufen muss. Ja.
Ja, aber wenn man so einen Baum stehen lässt mit Borkenkäfer, ist ja auch schlecht, oder?
Also Kalamitätsholz, so Käferholz stehen lassen, halte ich persönlich und ich denke auch viele andere Kollegen nicht wirklich für eine Option. Es hat schon gegeben, dass ein Waldbesitzer dann stehen hat lassen, weil er einfach ja, nicht selbst die Zeit gehabt hatte für. Heute ist dann doch so, dass sehr viele Waldbesitzer noch oder hauptberuflich in einem Unternehmen arbeiten, sehr viele im Metallbereich oder in der Industrie. Das machen also sehr viele, ich würde es mal schätzen, 3 von 4 Waldbesitzern machen das mit Sicherheit im Nebenerwerb. Das ist für die so ein Geschäft, das läuft mit dem Hof mit. Und da sagen halt viele, ja gut, ich kann nur das machen, was ich Zeit habe dafür. Und wenn jetzt auf einmal jemand 3 LKWs voll mit Käferholz stehen hat und er braucht aber zum selber Aufarbeiten für einen LKW irgendwelche 4-5 Tage mindestens, dann macht es die Sache schwierig. 3-4 Wochen Zeit mal rausschütteln irgendwo, neben dem Normalbetrieb. Und da sagen viele halt, ja, ich lasse mal stehen, wenn ich Zeit habe. Oder sie wollen einfach keinen Unternehmer im Wald, weil sie selber machen möchte. Kann ich ja nachvollziehen.
Kostet ja dann auch wieder einen Haufen genau, Geld, oder wenn das ja. Jetzt von euch jemand macht.
Ja, also es war jetzt so in der letzten 2 Jahre, ja, bis letzten Herbst war es oft so, dass man schon gut kalkulieren hat müsse, ob es dann kostendeckend wird. Und es hat zwar schon geklappt, ja, dass man kostendeckendes rausholen kann, aber es ist für einen Waldbesitzer nicht gerade eine Genugtuung, wenn er sein Holz für den Nulltarif wegmachen lassen muss. Ja. Das macht die Sache immer sehr schwierig. Die klimastabile Wälder sind da schon Thema bei uns. Ja.
Mischwälder, oder?
Ja. Zum einen, ja, manche führen die Diskussion auch ziemlich extrem mit Stilllegungen und Nationalparks. Ich meine, zum Beispiel Nationalpark finde ich schon irgendwo berechtigt. Man kann nicht 100% von der Waldfläche nutzen. Die Intention hat man ja nicht, aber man muss ja irgendwo noch die Nutzfunktion sehen. Vor allem von den Leuten, die auch noch davon leben wollen. Und dazu zählt halt unter anderem auch noch Kommune, ja. Aber hier im Schwarzwald ja schon stark, weil wir haben ja einen sehr hohen Bewaldungsgrad oder anteilig. Zum Beispiel Schabach hat, glaube ich, über 90%. Eine von der waldreichsten ist eine Kommune oder ja, Gemeinde. Und das ist hier schon ein Wirtschaftsfaktor. Also man sieht es ja in der Region. Sägewerke gibt es ja in viele Zimmereien. Und ja, da ist es schon immer heutzutage einen großen Spagat, das hinzukriegen.
Soweit Martin Schneider, von Beruf Förster. Wir unterbrechen nochmal für ein bisschen Musik. Amy MacDonald mit Fire, hier bei Radio Mikro Europa.
Got it. have got a little bit of what you are, and I've got the light, you've got the spark. We're whole. We'll never be a full-blown fire burning in my heart. I've got a little bit of what you are, and I've got the light, you've got the spark. We're whole. We'll never be alone. We'll never be alone.
Willkommen zurück in unserer Sendung über Forstwirtschaft. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüste Welle. Martin Schneider aus dem Kinzigtal im Südschwarzwald ist Förster. Vorhin berichtete er, auf was er in seinem Beruf alles achten muss und auch welche besonderen Herausforderungen der Klimawandel mit sich bringt. Ich habe ihn gefragt, für wie bedrohlich er den Klimawandel eigentlich für den Wald hält.
Ja, also wenn man es einfach ausdrücken wird, braucht der Wald den Menschen nicht zum Überleben, sage ich mal. Klar, man hat es jetzt zum Beispiel am Bayerischen Wald gesehen, da hat klar der Bäukäfer halt die Fichte weggefressen. So jetzt aber im Laufe der letzten Jahre hat sich die Natur das schon wieder zurückgeholt halt, ja. Sich angesammelt und Naturfichten gebildet. Und Wald kann sich auch innerhalb Natur von natürliche Sukzession bilden. Also die verschiedenen Baumarten kommen dann, Pionierbaumarten wie die Kiefer, die Birke. Und die gehen dann mit der Zeit unter, dann kommen ein paar Mal, die beständiger sind, die auch ein bisschen Schatten ertragen, wie die Buche, die älter werden. Im Wesentlichen ist es so, also ich denke, dass man die Klimaveränderung, die man jetzt hat, oder der Klimawandel, der ja, dass man meinen könnte, war ja bis vor 3 Jahren noch völlig unbekannt. Ich denke schon, dass man das gut in den Griff kriegen könnte. Es ist halt auch ein finanzieller Aspekt, sage ich mal. Man kann es zum einen kann man auch bei so Sachen einfach klar Laubholz einbringen. Gastbaumarten wäre ein Thema, also Baumarten, die bei uns nicht so heimisch sind. Hier zum Schwarzwald zum Beispiel, bei uns habe ich auch schon bei so Aktionen mitgemacht, bei Ausgabe von Fremdländerbaumarten. Zum Beispiel Libanon-Zeder, Atlas-Zedern, Baumhasel. Und da versucht man auch ein Stück weit so weit entgegenzuwirken, dass man einfach mal andere Beimischungen einbringt. Weil klar, wenn Baumarten ausfallen, dann macht man sich schon Gedanken, welchen Ersatz kriege ich, wie klimastabil wäre der und vor allem, wie steht das Verhältnis zum Erlös dann noch. Zum Beispiel eine Traubeeiche, die ist eigentlich schon sehr, sehr trockenresistent. Ja, ziemlich trockenresistent, also im Verhältnis mehr wie eine Tanne oder eine Fichte. Und es ist halt so, du verdienst auch richtig Geld mit der, aber du hast halt statt einer Umtriebszeit von meinetwegen 80 Jahre bei einer durchschnittlichen Fichte hast du halt bei einer Eiche gleich mal 52 Jahre bis 300. Und das ist dann immer Abwäge auch vom Waldbesitz. Will ich dann, wie gesagt, eine Nutzfunktion in den Vordergrund stellen oder nicht? Ja. Also ich glaube, dass man den Klimawandel schon in den Griff kriegt, weil Wald ist ein beständiges Thema und die ganzen Bestände, die jetzt hier vom Käfer aufgefressen werden, das sind ja keine Bestände, die 300 Jahre alt sind. Das sind alles Bestände, die eigentlich jetzt erst nach dem Krieg, sage ich mal, vor allem aufgeforstet worden sind. Auch viele, viele Reparationssiebe hat es ja damals gegeben, wo dann einfach, da hat man halt Fichte gepflanzt, weil das war der Brotbaum, auch hier im Schwarzwald vor allem. Und das sind halt Bestände, die sind oftmals 70, 80 Jahre alt. Ich meine, was ist das für eine Zeit für einen Wald? Also das ist ein Wimmernschlag. Von dem her denke ich schon, dass man den Klimawandel in den Griff kriegen kann durch Einbringung halt von anderer Baumarten, Laubholzbeimischung, auch die Nutzungszeit ein bisschen zu verkürzen, wenn man viel Nadelholz hat.
Was also, heißt zu verkürzen?
Also die Umtriebszeit, bis ich den Wald in die nächste Generation gehe. Das wäre auch zum Beispiel, wenn ich kann auch eine Fichte nach 60 Jahren ernten und immer gut durchforsten, dass es schön und schnell wächst. Ich kann aber auch einen Wald 150 Jahre stehen lassen und eher weniger nutzen. Geht auch, kommt darauf an, was für ein Verkaufssortiment du haben möchtest. Ja.
Schon sehr viel eigentlich denke, hinter dran.
Ja, wäre. Natürlich, also ja,
das
genau.
Das ist ja ein wirtschaftlicher.
Das war ja, das ist ja schon die Ursprungstätigkeit, sage ich mal, die Nutzung von Holz. Das ist ja so tief verankert hier. Mhm. Und bei uns im Dorf ja noch mehr wie in der Stadt, sage ich mal. Und da macht man sich dann schon Gedanken, wie kann ich die Nutzfunktion weiter erfüllen? Muss aber wahrscheinlich irgendwo Abstriche machen, weil eine Fichte Monokultur, wie man sieht, hat nicht unbedingt den Zweck, den sie in Zukunft haben sollte. Dann macht man sich dann eben schon Gedanken. Ja gut, die Fichte, die wird als Reinbestand nicht tragfähig sein auf Dauer. Also was mache ich? Tue ich Laubholzinseln reinpflanzen, Laubholztrupps? Gucke ich, dass ich vielleicht, wenn sich mal Bäume anzahme, auch mal andere Baumarten förder, aber wenn mal eine Tanne kommt, wenn mal eine Douglasie kommt oder auch eben Eiche, auch mal eine Birke, die jetzt nicht unbedingt das hochwertigste in der Verwendung darstellt, aber einfach schnell wachsend ist und auch, muss ich sagen, mit dem trockenen Wetter besser umgehen kann wie eine Fichte. Ja.
Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Verjüngungsfläche habt und da neu genau. pflanzt, was pflanzt ihr da?
Ja, also es sind schon sehr viele Waldbesitzer, die dann sagen, gut, ich möchte ganz abweichen von meinem bisherigen Bestand, den ich gehabt habe. Was jetzt sich sehr großer Beliebtheit erfreut die letzten Jahre, ist die Douglasie. Man hat halt die Prognose, dass die Douglasie auch weiterhin sehr gut bezahlt wird. Also die macht im Schnitt im Massensortiment Höchstpreise. Weil einfach die Baumarktanteile so gering sind hier in Deutschland, dass dementsprechend Angebot und Nachfrage gut bezahlt wird. Ja. Und da spekuliere schon viele Waldbesitzer drauf, gut, dann setze ich halt Douglasie,
Pflanzzucker. Bis man das dann, also bis man das Holz dann
ab. Ja, das sage ich doch. Spekulativ ist das schon zum Teil, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie auch noch später gut bezahlt ist. Man merkt schon, dass bei der Waldbesitzart auch viele, also querbeet, gut beim Staatswald schon lang. Mit Laubholzanteile, dass aber auch im Privatwald so langsam Einzug hält, dass man einfach sich Gedanken macht, kann ich irgendwo Laubholz mit einbringen? Und wenn ja, was?
Ist Laubholz nicht so klimabeständig?
Doch, mit Mischung. Die Mischung mit dem Nadelholz schon. Die Mischung macht es eben. Es läuft ja zwangsläufig darauf raus, dass du dir einfach im Fall von einer Kalamität auch irgendwo ein Backup halten möchtest. Wenn ich nur eine Baumart habe, auf einer Waldfläche und die hat irgendwas, die fällt aus aufgrund von Sturm, von Käfer, Trockenheit, von irgendeiner Gefahr, dann habe ich halt ein Problem, weil dann, dann geht gar nichts mehr. Wenn ich jetzt aber eine gute Mischung habe, das hat man jetzt hier bei uns vor Ort auch gesehen, da sind die Tannen ausgefallen, dann hat man vielleicht doch noch irgendwo ein paar Buche stehen, die dann noch sich durchgesetzt haben. Wobei die Buche auch mit der Trockenheit zu kämpfen hat, aber das macht halt auch der kleine Standort aus. Da kann es sein, in einem Bestand habe ich sehr viele Probleme, die Tanne zu halten, aber die Buche schafft es gut. Und ein Waldbesitzer geht halt deutlich entspannter an so eine Sache ran, wenn er weiß, dass er noch Holz auf seiner Fläche stehen hat. Und ich sag mal, besser man hat noch irgendwas stehen, wie dass ich gar nicht stehen habe. Und da hat sich gezeigt, dass die stabile Mischwälder, die regelmäßig und auch immer kontinuierlich genutzt worden sind die letzten Jahre, dass die am besten mit den änderten Klimaverhältnissen zurechtkommen sind. Und deswegen hat man halt eben die Intention schon, verschiedene Mischungen reinzukriegen. Und jede Baumart hat irgendwo seine Stärke. Und wenn ich von jeder Baumart die Stärke nutzen kann in einem Mischwald, dann wird der Mischwald zwangsläufig überleben. Es gibt nämlich immer irgendwo eine Kalamität, die sich die Baumart dahin oder ja, ein Baum dahin raffen kann. Aber man hat halt oft den Fehler gemacht, dass man halt zu viele Reinbestände hat. Und deswegen gibt es in manchen Fällen nichts anderes wie abräumen und versuche, irgendwie einen Mischbestand zu pflanzen oder zu ziehen.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Wir haben gerade gehört, dass Monokulturen, also Waldbestände, auf denen nur eine Baumart wächst, nicht viele Chancen haben, den Klimawandel zu überstehen. Da sich die Fichte besonders gut als Bauholz eignet, setzte die Forstwirtschaft schon in unserer Vergangenheit auf die Monokultur Fichte. Und als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Reparationszahlungen an Frankreich und England leisten musste, geschah dies auch in Form von Holz. Übrig geblieben sind dann kahlgeschlagene Flächen. Aber die wollte man schnell wieder aufforsten, also bepflanzen. Vergleicht man die Fichte nun mit einer anderen Baumart, zum Beispiel der Buche, erkennt man schnell die Vorteile einer Fichte. Denn sie ist bereits nach ca. 80 Jahren erntereif, eine Buche dagegen erst mit ca. 120 Jahren. Und deswegen setzte man auch bei der Wiederaufforstung nach dem Zweiten Weltkrieg auf die schnell wachsende Fichte. So entstanden große Flächen an Monokulturen, die teilweise bis heute noch bestehen. Inzwischen weiß man aber, dass ein Mischwald besser mit den Herausforderungen des Klimawandels zurechtkommt. Und daher versuchen viele Förster und Försterinnen, Nadel- und Laubbäume zu mischen. Ich habe Martin Schneider gefragt, ob sich sein Beruf in den letzten Jahren durch den Klimawandel eigentlich verändert hat.
Ja, schon. Also die letzten 3 Jahre. Gut, ich kann das jetzt nicht so ganz beurteilen. Ich bin das seit 1,5 Jahren da, aber ich sage jetzt mal, in der Forstbranche bin ich ja schon 10 Jahre tätig. Und es war doch schon so, dass man bis vor 10 Jahren der regelmäßige Turnus gehabt hat, die Durchforstungszyklen von den Beständen. Jede Kommune zum Beispiel tut ja ihre Bestände aufteilen in Distrikte, in Abteilungen. Und dann werden Jahrespläne gemacht, also die Naturalplanung. Und ja, klar, man kann sich denken, die Naturalplanung kann man nicht umsetzen, wenn außerplanmäßige Sachen dazu kommen. Und das sind halt zufällige Nutzungen von Beständen, die eigentlich nicht vorgesehen waren. Und da verschiebt sich das alles so ein bisschen. Bestände, die man dringend durchforsten müsste, muss man nach hinten schieben, weil man kein Frischholz liefern möchte zum Spottpreis. Und dann gibt es Bestände, die muss man zwangsläufig, da muss man jetzt was machen und das Käferholz rausholen. Und da ist dann mehr reagieren wie agieren. Man hat immer eine Planung gehabt und da muss man jetzt einfach oftmals nur noch reagieren. Ah, da Käferholz, dort irgendwas, dort Sturmereignis. Und die Extremwetterereignisse, die nehmen halt zu, die Tendenzen sind da. Und das ist der Beruf mittlerweile bei mir, wo dann wirklich der Anspruch zu reagieren größer geworden ist. Also man kann das nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier meinen Försterjob, ich habe mein Revier, das möchte ich jetzt umsetzen. Klar, man kann das strategisch schon vielleicht angehen, also auf lange Sicht. Aber operativ funktioniert das nicht immer. Da muss man wirklich reagieren und sagen, gut, das habe ich jetzt, finde ich, vor dieses Jahr oder in den nächsten paar Wochen. Was kann ich draus machen? Und da muss man das Beste draus machen. Ja. Und und ich denke halt auch mal, man braucht eine gewisse Werte und Erfahrungen, wenn man dann sowas macht. Also ja, bei mir war es sehr gut, dass ich Forstwirt gelernt habe und schon jahrelang in der Holzhandel tätig war. Und dann habe ich auch gewusst, wie ich das handeln kann, mit den ganzen Berge von Holz, wenn da kommen. Du hast ja immer einen Plan in der Gemeinde, so und so viel Kubikmeter Holz möchte ich pro Jahr liefern oder verkaufen. Und den Plan hat man halt oftmals die letzten Jahre, also was ich von der Gemeinde weiß, einfach erhöhen müssen oder man hat einfach mehr liefern müssen, weil einfach das Holz da war, weil das trockene Holz angefallen ist. Ja. Und da muss man halt schon mit umgehen irgendwo und sagen, gut, wie kann ich jetzt am besten das erste Mal an den Gemeinderäte den erklären. Das ist auch immer was, wo man in der Öffentlichkeit steht, ein bisschen im Clinch. Weil die Leute schauen sich auch um und auf einmal ist eine Fläche kahl und ich sage, ja, hier war davor mein schöner Wald, an dem ich am Wochenende immer spazieren gegangen bin. Aber dass dann zum Beispiel die Buche von der Spitzoberrunde alle schon dürr geworden sind und die Tanne angefangen hat, sich zu verfärben, also eindeutige Zeichen, dass der Wald dann abstirbt. Ja, das sieht halt nicht gleich einer und ich denke halt auch, dass dann das Thema Öffentlichkeitsarbeit auch dazukommt mittlerweile, weil die Ansprüche von den Waldbesuchern einfach größer geworden sind.
Ja. Ist es dann öfters mit, dass ihr ja, da auch einen Konflikt mit denen steht oder dass das unverständlich
ist? Ja, Konflikt wäre jetzt zu hart ausgedrückt. Es gibt halt auch mal Leserbriefe oder auch mal Anrufe und es schadet nicht, wenn man auch mal als Forstabteilung auch sich öffentlich präsentiert oder auch mal was ankündigt, wenn was ansteht. Weil es ist doch so, dass der Kontrast bei einer Waldfläche, wo einfach Fehde nach schon in die Öffentlichkeit groß ist, wie wenn einfach nur irgendwo Kleinigkeit, irgendwo ein Haus steht oder so. Mhm. Wenn ich halt einen Hektar Wald kahl machen muss, weil einfach das anfängt trocken zu werden und man merkt, die Struktur zerfällt von dem Bestand und ich muss ihn abräumen, weil es einfach aus Verkehrsregelungsgründen zum Beispiel oftmals nicht mehr geht, wenn da irgendwo Wanderwege langlaufen oder an der Straße, da kann ich nicht einfach sagen, ich lasse die Bäume stehen. Und sind schon Leute da, wo ich dann schlucke und sage, ja, hier war doch mal ein schöner Wald und was haben das da gemacht?
Nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung geht's hier gleich weiter mit Martin Schneider, hier bei Radio Mikro Europa. Jetzt aber erst einmal Madeleine Juno mit Grund genug und Ed Sheeran mit Dive.
Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you. No one. What's your history?
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby.
Zu.
vermisst du mich, dann lass es sein, lass es sein.
Willkommen zurück auf der Wüstenwelle. Heute über die Forstwirtschaft. Martin Schneider ist Förster. Vor unserer Musik berichtete er, dass sich sein Beruf durch den Klimawandel stark verändert hat. Durch Dürre und Borkenkäfer fällt immer mehr außerplanmäßiges Holz an, das versorgt werden muss. Aber die Aufgabenbereiche eines Försters umfassen mehr als nur die Holzverarbeitung. Denn auch die tierischen Bewohner des Waldes gehen ihn etwas an. Das betrifft vor allem das Schwarzwild, also die Wildschweine. Und die Rehe als Konzentratselektierer. Konzentratselektierer fressen nur ausgewählte und leicht verdauliche Pflanzenteile, zum Beispiel die Knospen junger Bäume. In unserem Interview berichtete mir Martin, warum die Jagd gerade bei diesen beiden Waldbewohnern eine extrem wichtige Rolle spielt.
Ja, es ist dann doch so, wenn man jetzt zum Beispiel im Schwarzwald die Tanne groß hochziehen möchte, dann spielt auch Jagd eine Rolle, weil das Reh als Konzentratselektierer, wo halt auch die nährstoffreiche Knospe von der Tanne frisst. Das ist schon schwierig, das manchmal umzusetzen, wenn die Jagd nicht passt. Und die Population verändert sich da schon. Dann habe ich mehr Naturviehung, wo ich mehr Essungsangebot habe, habe ich mehr Tiere. Oder zum Beispiel habe ich mehr Buchreckern im Wald, also mehr Laubholzbestände, mehr Eicheln, mit Eicheln halt. Habe ich zwangsläufig auch mehr Schwarzwild in Waldregionen, wo eher weniger unterwegs ist. Ja. Und dahingehend verändert sich das schon. Also für jeden Förster ist Jagd ein Thema, zumindest waldbaulich gesehen.
Ja, ihr müsst ja auch einen Jagdschein machen, gell?
Ja, genau. In der Ausbildung. Genau, wir müssen den Jagdschein machen, einfach auch, um die Jagd ausüben zu können. Und der Förster wird ja immer präsentiert so als Totschießer oder als Rehhasser. Das ist so das typische Bild, wo ich so viele Jäger von den Förster habe. Das ist einfach, glaube ich, nur manchmal Meinungsverschiedenheit zwischen den verschiedenen Ziele, die jeder hat. Ja.
Ja, arbeitest du dann auch in Kooperation mit Jägern zusammen?
Es gibt auch viele Reviere, die werden verpachtet. Und die entsprechende Pächter, die Jäger, die bewirtschaften den Wald oder die Tierbestände halt. Ja. Das kann gut funktionieren, auch nicht. Das ist abhängig vom Förster und wie er kommuniziert mit dem Jäger oder auch wie die Jäger mit dem Förster kommunizieren. Es ist halt so, dass alle paar Jahre, alle vier Jahre normalerweise, wird ein Verbissgutachten gemacht und da wird schon so eine Art Inventur geführt von der Naturverjüngung. Also vor allem die Tanne halt ist das Thema bei uns. Ja. Dementsprechend muss man das schon kommunizieren und auch beurteilen können, ja, kann mein Wald jetzt wachsen oder habe ich ein Problem, weil ich zu viele Rehe habe auf der Fläche. Es liegt schon nahe, dass wenn man mehr schießt, die Lebensraumkapazität wieder besser wird, weil einfach auch weniger Nahrungsbedarf da ist. Und ich denke halt auch für, ja, so banal sich anhört, aber ich glaube, für eine klimastabile Wälder ist auch der Tierbestand oder der Wildtierbestand spielt auch eine Rolle. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es maßgeblich entscheidend ist, aber es spielt mitunter eine Rolle. Und das sind eben zwei Faktoren, also wie durchforste ich meinen Wald, und welche Baumarten fördere ich, die sich weiter vermehren können, also verjüngen können. Und Thema für mich persönlich ist halt auch die Jagd dann noch. Ja, wobei ich jetzt nicht die Alleinschuld, dass ich jetzt einen Bestand nicht verjüngen kann, auf die Jagd abwälzen wird. Also das wäre, glaube ich, schon ein bisschen zu eng gedacht. Ja, oftmals ist es auch abhängig vom Bodensubstrat zum Beispiel, von den Wasserverhältnissen.
Aber du gehst auch selber auf die Jagd, oder?
Also die Jagd, ja, ich bin jetzt kein überaktiver Jäger, so Gelegenheitsjäger.
Das heißt, in deinem, also ja. Oder später mal in deinem Revier wird sich auch ein Jäger drum kümmern, oder? Also das macht ja. Man dann nicht als Förster noch?
Ja, es gibt Förster, die jagen in ihrem Revier, aber in der Regel wird es verpachtet. Mhm. Es gibt aber auch Regiejagden, wo der Förster die Jagd im eigenen Wald, also im eigenen Kommunalwald, selber organisiert. Sprich mit Drückjagde, mit Ansitzjagde, Gesellschaftsjagde. Das gibt es auch, weil dann hat er auch immer noch den Daumen drauf, wie arg streng ich mich an und wie viel wird geschossen. Und wenn man es halt verpachtet, dann ist halt der Jäger, wo es zahlt, dafür verantwortlich. Wobei meiner Meinung nach die Jagd eher oftmals noch ein altes Stigma hat oder alte Strukturen. Also da wird ja oft horrende Pachtpreise bezahlt oder verlangt. Die Jäger zahlen das dann und dann oftmals ist der Abschuss ein bisschen überfällig, statt dass man einfach sagt, komm, den Abschuss können wir uns einigen und im Gegenzug musst du wenig Pacht zahlen. Für das, dass du die Mühe machst, das Wild zu schießen, auch zu hegen vielleicht manchmal. Ja, das ist ja nicht abwegig, dass man immer alles totschießen muss. Ja, es ist so, dass für mich stellt die Jagd die Dienstleistung dar, die ich gegenüber dem Waldbesitzer erbringe. Und ich finde, für Dienstleistungen bezahlen zu müssen, ist ja an sich eigentlich ja, heute unüblich, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen kann man da ruhig eher die Pachtbeträge niedriger halten und dafür der Waldpflege mit einer ordentlichen Jagd.
Wie würdest du den Wildbestand einschätzen, den wir hier haben?
Ich habe jetzt natürlich nicht Einblick in alle Reviere, aber so bei uns im Kinzigtal gibt es Ecke, da läuft es ganz gut. Der Verbiss macht man auch immer daran fest, wie viel, also anteilig wie viel Prozent von der Naturverjüngung habe ich eben verbissen. Wenn ich halt sehr, sehr viel Naturverjüngung habe und das Rehwild kann jetzt alles verbeißen oder kommt hinterher, ist natürlich der Verbiss gut. Wenn ich aber wenig Naturverjüngung habe, dann ist der Verbiss natürlich hoch. Also bei uns hier in der Gegend merkt man schon, dass Jagd auch bei den Privatwaldbesitzern ein Thema darstellt, wo sie sagen, ja, man soll doch vielleicht ein bisschen mehr. Es gibt aber einige, da funktioniert es. Also ich würde sagen, gut durchgemischt, ja. Da muss der Förster schon maßgeblich dazu beitragen. Es gibt auch Jäger, die sind sehr ambitioniert. Das sieht man auch. Also man sieht an den Waldbeständen, wie konsequent gejagt wird. Ja.
Also Jagd ist schon auch sehr wichtig für den Wald.
Genau, unter anderem. Wenn ich aber einen Wald nicht nutze und viel Jage tue, bringt es zwangsläufig auch nichts. Also ist irgendwie so ein Symbiose-Effekt.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Soweit Martin Schneider, Förster im Amt für Forstwirtschaft in Offenburg. Und damit sind wir nun noch schon am Ende der ersten Sendung angekommen. Aber ihr könnt euch auf nächste Woche freuen, denn da hört ihr den zweiten Teil der Sendung zum Themenfeld Wald. Darin handelt es sich um den wichtigen Aspekt der Jagd. Und dazu habe ich mich mit einem Jäger getroffen und bin mit ihm gemeinsam in seinem Revier unterwegs gewesen. Aber mehr dazu nächste Woche. An den Reglern saß heute Christian Schubert. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Schaut auch mal auf unserer Homepage vorbei. mikro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Und weitere Informationen für die heutige Sendung habe ich aus der Quarks-Dokumentation Waldsterben 2.0 – So schadet der Klimawandel unseren Wäldern. Ausgestrahlt 2019 vom WDR. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ich bin Sophia Schöner.